Wahlen 2007.
Heute aktuell, das ist auch das erste Thema in den Kreuzverhör, und heute aktuell ist ein angebliches Komplott im Fall Rorschacher. Und los, das jetzt wollen, dass ausgerechnet heute die SVP bei uns im Kreuzverhör ist. Der SVP-Bundesrat Christoph Blocher, der ist heute mit einem Bericht zum Fall Rorschacher in den Schlagzeilen und bekommt dort schlechte Noten. Der Blick, der redet von einem Justizskandal und fragt ganz offen, ob das jetzt der Bundesrat Christoph Blocher den Kopf kostet. Toni Brunner, kostet die Kompetenzüberschreitungen im Kopf?
Nein, ganz sicher nicht. Der Bericht von der GPK, wo übrigens, wie es in einer GPK müsste sein, nicht einstimmig verabschiedet worden ist, sondern mit einer doch recht starken Minderheit, der ist tendenziös, der ist auch unvollständig und er ist auch offenbar politisch motiviert. Am Anfang hat man gesagt, man würde ein paar Untersuchungsberichte im Zusammenhang mit den Strafverfolgungsbehörden untersuchen. Mit der Zeit hat man sich den Auftrag ausgeweitet und hat dann zu der Umstände vom Rücktritt vom Bundesanwalt Rorschacher Abklärungen getroffen. Und immer mehr hat man gemerkt, auch in der Kommission wird es zu einer Abrechnung mit dem Justizminister. Und ich denke, das ist ein Teil auch von der Abwahlstrategie, die natürlich von anderen Parteien schon lange gefahren wird.
Das ist eure Auslegung, aber die Vorwürfe in diesem Bericht die wiegen schwer. Da ist beispielsweise der Bundesrat sich umgangen worden, unerlaubte Weisungen sind erteilt worden, die Unabhängigkeit vom Bundesanwalt sind eingegriffen worden. Also schwerwiegende Vorwürfe.
Ja, da wird natürlich Stimmung gemacht. Und da habe ich ja vorher gesagt, der Bericht ist unvollständig oder er ist zum Teil auch falsch. Falsch ist zum Beispiel, dass in dem Bericht steht, dass der Herr Rorschacher nicht freiwillig zurücktreten sei. Also er hat selber demissioniert, hat das Rücktrittsgesuch
eingereicht. Gut, das bleibt dann noch ein bisschen im Dunkeln, wie das denn genau gegangen ist. Da hat man ja einfach Stillschweigen vereinbart. Ich habe das Gefühl, dass ihnen das gar nicht so ungelegen kommt, dass man jetzt den Blocher angreift, weil so können sie ihre Gegenstrategie rechtfertigen, nämlich dass man den Blocher schützt und den Wahlkampf auf ihn kann ausrichten.
Gut, die Angriffe, die sind ja absehbar gewesen. Wir haben auch weitere Angriff, der ja momentan läuft. Es ist ein Buch gegen Christoph Blocher veröffentlicht worden, schön termingerecht zu den Wahlen.
Sind auch Bücher für den Christoph Blocher veröffentlicht worden?
Das stimmt auch. Aber wie gesagt, da ist auch dort, wären seine offenbaren Sünden, die niemand zurecht kann ausmachen kann, was man falsch gemacht hat, dort aufgelistet. Denn nachher ist es so, dass wir ja wissen. Und darum haben wir auch dass die Leute vor den Wahlen mitteilen wollen, weil der Herr Leuenberger, der Vizepräsident der Grünen, ja gesagt hat, das ist so ein bisschen wie eine Omerta, so ein mafiöses Schweigen. Man will nicht darüber reden, vor den Wahlen, dass da auch Abwahlpläne gegen den Bundesrat Blocher laufen. Und wir haben gesagt, das muss auf den Tisch, die Diskussion muss sein. Und es wird ja nicht einmal dementiert. Es sind Gespräche über Parteigrenzen hinweg, hinter den Kulissen, schon länger gelaufen. Es ist auch so, dass Leute von uns in der Fraktion, in der SVP, angefragt worden sind, ob sie eine Wahl für den Bundesrat Blocher annehmen würden. Und es sind offenbar Bestrebungen rum, dass man ihn jetzt natürlich auch politisch diskreditieren will.
Gut, das ist eure Verschwörungstheorie. Dagegen machen wir mit Inserat-Kampagnen im Augenblick. Und da drinnen steht ja schon in diesen Inserat, da werden die parlamentarischen Kommissionen die Gangart unterstützen. Also, ihr seid auch Mitglied von der GPK, von der Subkommission, die den Bericht erstellt hat. Also, der hat schon vorher weggenommen, was eigentlich jetzt kommt oder jetzt ist gekommen.
Ja, wissen Sie, es war mühsam in dieser Subkommission. Sie konnten Mitte Jahr bereits Boulevardpresse lesen und dort drinnen eigentlich den ganzen Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist, in krafter Form lesen. Und zwar durch eine Indiskretion gezielt rausgegeben worden, um den Bundesrat Blocher schon in einer frühen Phase anschwärzen. Man hat also gewusst, da kommt der Bericht raus. Und dass es jetzt gerade zufällig vor den Wahlen ist, muss ja mir auch niemand sagen, dass das jetzt...
Da glauben wir auch nicht daran. Aber komisch ist nur, dass Sie jetzt sich gegen einen Puck wehren. Oder Sie greifen die GPK an, also die Geschäftsprüfungskommission an, aber lassen es zu, dass die gleiche GPK jetzt weiter ermittelt. Sie müssen eigentlich für einen Puck sein, also für die Parlamentarische Untersuchungskommission, die völlig neu zusammengesetzt wird und das Ganze wirklich sauber abklärt.
Ja, man muss schon sehen. Was ist noch verhältnismässig? Ein Puck ist bis jetzt meines Wissens zweimal eingesetzt worden in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und da jetzt den Puck einsetzen, ich finde es auch sehr problematisch, wenn Präsidentin von dieser Subkommission davon redet, da sagen neue Erkenntnisse rum und da hat staatspolitische Tragweite, da sage erheblich und da sage politische Brisanz. Also ich bin immer davon ausgegangen, eine GPK, muss zuerst untersuchen und kann nachher werten und urteilen. Das ist ja fast wie eine Vorverurteilung und man nimmt wieder ein Ergebnis vorweg, das man gerne hätte.
Aber bei einer Swissair, da länger nach dem Vorwurf, dass sie sagen, da braucht es schon einen Puck.
Ja, also wir wollten einen Puck einsetzen bei den Swissair, aber dort ist es um die Vernichtung von Tausenden von Arbeitsplätzen, um Milliardenverluste. Ja,
nicht der Bundesrat vernichtet.
Ja, aber es ist so, dass es natürlich die ganze Eidgenossenschaft betroffen hat und uns viel Steuergelder also, kostet.
Fragen von der Gewaltteilung und das betrifft auch die ganze Eidgenossenschaft. Das ist eine zentrale Frage im Staat.
Ja, da wollten uns die anderen Parteien ja nicht wollen helfen. Und wir hätten gerne dort den Puck eingesetzt und da in dem Fall, wo ein Banker im Ausland mit einem Papierli verhaftet wird, will man gerade einen Puck einsetzen, das ist unverhältnismässig.
Gut. Das ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen und der letzte Bericht auch noch nicht publiziert, soweit einfach mal zu dem aktuellen Thema. Einer, der die Politik von der SVP lang von nahem, aber auch von aussen verfolgt hat, ist der Franz Steinegger, der frühere Nationalrat und Präsident von der FDP. Er sagt, wo er die grösste Schwäche sieht von dieser SVP.
Die SVP ist mit dem Protest gegen die EU, gegen die Asylanten und gegen die Veränderungen in der modernen Welt und in der Wirtschaft, ich denke, die Landwirtschaft stark geworden. Auch nach Niederlagen hat sie sich aufs Volk berufen, um gegen die angeblichen Anmassungen von denen hier oben zu kämpfen. Gleichzeitig erwarten viele Sympathisanten autoritäre Entscheidungen und weniger Rücksicht auf Demokratie und Minderheiten. Als stärkste Partei in wichtigen Kantonen und im Bund mit zwei Bundesräten steht sie nun im Konflikt mit den selber erzeugten Erwartungen. Aber man kann nicht die stärkste politische Kraft im Bundeshaus und in einigen Kantonsparlamenten sein, in Regierungen vertreten sein und weiter wollen Protestpartei spielen. Einige Anliegen sind erfüllt, damit sind der SVP auch in Protestgründe entzogen worden. Will man aber die bisher erfolgreiche Protesthaltung nicht will oder kann verlassen, muss man noch extremer werden. Kaum ist die Asylgesetzrevision unter Dach, wird die Ausschaffungsinitiative gestartet. Die Widersprüche führen zu Übertreibungen und zu Wechselbädern, wippen mit dem Kuhmist auf dem Rütli, mit dem Hin und Her bei der Lex Koller, mit Steuerpopulismus usw. Das schwächt die Glaubwürdigkeit dieser Partei.
Der Franz Steinegger, also früherige FDP-Präsident Toni Brunner, Glaubwürdigkeit geschwächt oder Glaubwürdigkeit an einem kleinen Ort bei der SVP?
Ja, das erstaunt mich nicht, dass der Herr Steinegger, als ehemaliger auch Konkurrent und Parteipräsident von der FDP so redet.
Aber er hat es von euch erlebt, natürlich. Er hat eine gewisse Glaubwürdigkeit natürlich.
Ja, er hat.
Das ist ja nicht ein Linker, der einfach.
Im gleichen Atemzug halt der Aufstieg von der SVP müssen auf auch zum Teil Kosten vom Freisein miterleben. Und da bleiben gewisse Erschütterungen zurück. Was ich jetzt doch gestutzt habe, ist im Votum, dass er gesagt hat, man nehme weniger Rücksicht auf Demokratie und Minderheit. Also ich schaue an unsere Partei als Hüterin von der Demokratie, von der Volksrecht, von der Unabhängigkeit an. Und ich denke, uns da den Vorwurf machen, dass wir da gegen die Demokratie sagen, da finde ich jetzt ein bisschen scharfe Tubak.
Gut, es gibt aber schon Beispiele, wo jetzt die These von Franz Steinegger ein bisschen untermauert. Also zum Beispiel Lex Koller. Also dort hat mal die Partei in einer Vernehmlassung gesagt, auch früher gesagt, ja, die kann man abschaffen, die braucht es nicht mehr. Der Bundesrat Blocher hat dann im Fall Andermatt gesagt, da kann man praktisch aufheben, oder? Dort bei dem Tourismusprojekt Andermatt. Und dann hat er im Bundesrat die Vorlage auch durchgebracht zur Aufhebung von Lex Koller. Und jetzt plötzlich schwenkt die SVP, weil die Schweizer Demokraten am rechten Rand und die SP am linken Rand auch Bedenken haben. Jetzt ist die SVP geschwenkt. Also das ist nicht sehr glaubwürdig.
Ja, sie greifen da ein Beispiel raus. Also die Lex Koller, ich persönlich bin gegen die Aufhebung und auch schon immer gewesen. Ich muss immer sehen, eine Vernehmlassung wird in einem Parteibüro geschrieben, wo noch gar kein Meinungsbildungsprozess innerhalb zum Beispiel von einer Bundeshausfraktion stattgefunden hat.
Dann müsst ihr aber das einmal ändern.
Ich tue das nicht als Schwenker anschauen. Im Gegenteil, wir haben in der Lex Koller das Problem, also dass wenn man da rigoros jetzt, wie der Bundesrat das möchte, die Aufhebung vornimmt, dass natürlich in gewissen Regionen Bodenpreise und auch die Immobilienpreise würden überborden. Und ich glaube, da müssen wir einen Weg finden, damit auch vor allem für die Einheimischen der Boden oder auch das Land nicht zu teuer wird.
Ich habe vorhin gesagt, Lex Koller ist nur ein Beispiel, aber es gibt natürlich andere. Es gibt das Beispiel Personenfreizügigkeit, wo die SVP-Bundesräte beide dafür waren, die Partei das Referendum lanciert hat, oder das Beispiel Rentenalter, wo die SVP im 03, wo der Bundesrat Gouchepin mit dem Vorschlag Rentenalter 67 ist gekommen, klar scharf gegen ihn geschossen hat. Jetzt der Schwenker, jetzt können wir lesen, der Bundesrat Blocher, der liebäugelt offenbar, damit Innenminister zu werden, und sagt ja schon, es wäre eine Variante, dass man das Rentenalter aufentun muss.
Sie verwechseln da zwei Sachen. Und zwar hat der Bundesrat eine andere Aufgabe als eine Partei. Der Bundesrat muss eine Kollegialbehörde vertreten und wir sind eine Partei, die Politik macht. Und das ist nicht immer deckungsgleich. Niemand in der SVP redet von einem höheren Rentenalter. Und übrigens auch der Bundesrat Blocher nicht. Wenn man das genau geschaut hat in dieser Boulevardzeitung rein, dann nachher ist das aus dem Zusammenhang gerissen worden. Das zum einen. Das andere ist, in der Personenfreizügigkeit, das ist immer bei uns in einem Meinungsbildungsprozess ein grosses Thema gewesen, wo wir uns auch darauf beschränkt haben, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Und wir sind eigentlich zur Überzeugung gekommen, die Personenfreizügigkeit mit den Oststaaten, die wird zu Problemen führen. Und wir kennen die Auswirkungen noch nicht, weil das ist ein laufender Prozess.
Gut, beim Bundesrat Blocher jetzt mit dem Rentenalter, dort ist ja natürlich interessant, dass er, als er noch Nationalrat war, eben den Herrn Gouchepin angegriffen hat und jetzt als Bundesrat eben plötzlich anders denkt. Also die Schwenker geben dem schon ein bisschen zu denken. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Also wenn wir jetzt gerade das, die Inserat vornehmen, die sie machen, Geheimplan gegen Blocher, dort schreiben sie wörtlich: Wird Blocher abgewählt, sind die Folgen EU-Beitritt, noch höhere Steuern und Gebühren, weniger Volksrechte. Also das ist aber ein bisschen das Volk verdumm verkauft, weil bei all diesen Sachen hat nicht der Bundesrat das letzte Wort, hat nicht das Parlament das letzte Wort, sondern das Volk selber.
Ja, wir haben gerade in den letzten paar Jahren miterleben, dass eine neue Ära angefangen hat mit dem Einzug von Bundesrat Blocher im Bundesrat. Zum Beispiel ist strategische Ziel von einem EU-Beitritt, hat der Bundesrat sich davon verabschiedet. Vor 8 Jahren undenkbar. Bei höheren Staatsausgaben. Ich meine, jetzt ist eine Trendwende in Sicht. Nicht, dass wir jetzt leider schon auf der absoluten Welle von der Gesundung wären, aber man hat zwei Massnahmenpakete geschnürt, die jetzt unabhängig von der Konjunktur dazu beigetragen haben, dass man wieder schwarze Zahlen schreibt beim Bund. Oder man kann doch nicht sagen, es steht da auch noch mehr Asylmissbrauch sei die Folge. Ich meine, in der Ausländer- und Asylpolitik, da spürt man doch jetzt die Handschrift von der SVP, die in dem Bundesrat das und auch Parlament mehr Einfluss hat.
Das hat aber auch niemand bestritten. Komisch ist nur, dass sie behauptet, wenn der Blocher nicht mehr im Bundesrat ist, dann gibt es weniger Volksrecht. Dabei, es ist ganz klar, dass das Volk dort das letzte Wort hat. Ja. Das hat nicht das Parlament zu bestimmen.
Ja, es geht natürlich da auch darum, und das ist die Diskussion, die angezogen worden ist, wer setzt Recht in unserem Land? Ist das das Volk oder soll man sich, wenn wieder eine Initiative, zum Beispiel unsere Initiative, Ausschaffungsinitiative, wenn die eingereicht wird, es gerade zuerst wieder eine Diskussion gibt, ist jetzt das völkerrechtskonform, ja oder nein? Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Da schauen wir von der SVP uns auch als Hüterin von der Volksrechte an, weil man sich immer wieder auch bei anderen Volksbegehren, die eingereicht worden sind. Ich erinnere da an die Minarett-Initiative, sich auf Völkerrecht beruft und eigentlich eigene von der Schweizer Bevölkerung lancierte Volksbegehren in Frage stellen tut. Und das findet mir eine gefährliche Entwicklung.
Das ist der Toni Brunner im Kreuzverhör auf Schweizer Radio TRS1. Er verteidigt die SVP-Politik. Und jetzt wollen wir auch hören, wie sich die SVP selber sieht und anpreist. Sie hat dafür einen Wahlspot gemacht.
Die SVP ist Partei für alle, wo die Schweiz am Herzen liegt. Darum setzt sich die SVP für weniger Gebühren und Zwangsabgaben und für weniger bürokratische Auflagen ein. Nur so kann unsere Wirtschaft florieren. Nur so gibt es neue Arbeitsplätze, mehr Lohn und mehr Geld zum Leben. Die SVP will, dass sich unsere Kinder, Frauen, Männer und ältere Leute wieder sicher fühlen. Die Schweiz soll unsere Heimat bleiben. Darum kämpft die SVP energisch gegen den Missbrauch von unserem Asylrecht, gegen die illegalen Einwanderungen und gegen die wachsende Kriminalität. Ausländer, die kriminell sind oder die nur in die Schweiz kommen, um von unserem Sozialsystem zu leben, müssen ausgeschafft werden. Die SVP ist eine weltoffene Partei. Sie verteidigt aber die demokratischen Rechte vom Schweizer Volk. Mitbestimmungsrecht, das es auf dieser Welt sonst niemand gibt. Darum wird sich die SVP dagegen, dass unsere Freiheit und Unabhängigkeit durch die EU oder andere internationale Organisationen eingeschränkt werden. Die SVP ist die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber zur Schweiz steht. Sie kämpft unermüdlich für die Freiheit, Unabhängigkeit, direkte Demokratie und Volksrecht. Nur die SVP ermöglicht bei diesen Wahlen am 21. Oktober eine echte Auswahl. Die Wahl heisst Freiheit oder Sozialismus, Heimat oder Multikultur, Sicherheit oder Kriminalität, Wohlstand oder Verarmung, SVP oder Rot-Grün. Die SVP tritt für unser Zuhause, unsere Schweiz an. Die SVP führt den Wahlkampf nicht für sich selber, sondern für die Zukunft von unserer Heimat, für die Generation, die nach uns kommt. Darum bitten wir Sie, tun Sie etwas für unsere Heimat. Wählen Sie am 21. Oktober SVP.
So charakterisiert sich also die SVP selber. Toni Brunner, was uns besonders aufgefallen ist bei diesem Wahlspot, ist der Ausdruck, die weltoffene Partei, aber das Bild in der Öffentlichkeit von der SVP ist eher das pure Gegenteil. Die SVP ist eine Partei, die sich gegen jede Öffnung wehrt. Diesen Widerspruch müsste uns auflösen.
Ja, was halt für einen Eindruck vermittelt wird und was wirklich ist, ist manchmal halt zweierlei. Und in
also
dem Fall ganz besonders.
Was ist ein konkretes Beispiel, wo das SVP Welt offen?
Die SVP ist zum Beispiel für Kooperation statt für Integration. Das heisst, wir wollen mit allen Staaten der Welt eine gute Beziehung pflegen, wirtschaftlich und auch darüber aus. Und wir wollen nicht unterscheiden, als dass jetzt mehr sagen, wir wollen unbedingt unsere EU integrieren und dann praktisch dort zweierlei Staaten machen, wo wir zusammenarbeiten. Ich glaube, weltoffen darf man sagen, wenn man unsere Politik anschaut, dass wir nicht nur auf Europa schielen, sondern in die ganze Welt raus.
Ja, aber gerade die ganze Welt haben wir auch nicht wollen. Die UNO haben wir abgelehnt. Also es gibt ja ganze Haufen Gegenbeispiele, respektive Beispiele, die illustrieren, dass man sie eben nicht als weltoffene Partei wahrnimmt. Ich habe die UNO erwähnt, die EWR, bei den bilateralen Personenfreizügigkeit, Schengen-Dublin, Osthilfe und, und.
Ja, sie tun da die aussenpolitischen Vorlagen, die wir abgewogen haben, und dann müssen sagen, da geht's, gerade nehmen wir Schengen-Dublin, an die Souveränität von der Schweiz. Und zwar die Selbstbestimmung, die da eingeschränkt wird, wo wir zum Teil dann müssen, fremdes Recht übernehmen.
Das war aber bei Freizügigkeit nicht der Fall.
Aber Schengen-Dublin ist
der
Fall.
In Anführungszeichen,
und bei der Freizügigkeit, dort ist es natürlich die Frage, ob wir, wenn wir jetzt gegenüber den Oststaaten tun auf, eine Zuwanderung werden haben über unsere Arbeitsmärkte am Sozialsystem. Das kann heute noch niemand voraussagen. Und vor allem geht es ja nachher noch weiter. Es sind jetzt weitere Staaten der EU beitreten. Bulgarien, Rumänien, wie verfahrt man jetzt da? Es ist auch da bei den anderen Parteien momentan noch recht ruhig, aber sie wissen natürlich, da wird ein weiterer Schritt folgen.
Das war ja gerade die SVP gewesen, interessanterweise, wo ja die Schleuse noch ein bisschen mehr auftun beim Ausländergesetz, da der sogenannte Erdbeerenpflückerartikel, also unqualifizierte Arbeitskräfte aus irgendwo von der Welt auch noch zulassen.
Ja, das ist nicht ein Schleuse auftun, sondern wir haben gesagt, der Schweizer Wirtschaft oder auch unsere Zuwanderungspolitik muss sich können ausrichten nach den Bedürfnissen der Wirtschaft. Und wir sind auch überzeugt in der SVP, dass nur eine kontrollierte Zuwanderung letztlich einem Staat kann Vorteil bringen und nicht einfach jetzt wie zum Beispiel ein Personenfreizügigkeitsabkommen, wo man längerfristig überhaupt nicht mehr regulieren
können. Die SVP, die sagt ja, ihre Wahlplattform sei, weil eine weltoffene Außenpolitik, aber wenn man dann schaut, wie das Volk abstimmt, bei verschiedenen Abstimmungen, eben UNO, Schengen, Dublin, Personenfreizügigkeit, Osthilfe ist genannt worden, dann sagt es eben, das Volk ist ganz anders als die SVP.
Ja, ganz anders. Ich glaube, das ist eine Interpretation, die ein bisschen gewagt ist.
Nein, das ist nur das Abstimmungsergebnis.
Ja, aber in der Regel schauen Sie die Ergebnisse an. Die sind zum Teil recht knapp gewesen und die SVP hat allein also gegen
knapp,
alle anderen
aber
Parteien.
Doch,
ja, das stimmt.
Bei so 54%.
Das Volk hat da ein anderes und das wird auch akzeptiert. Das ist auch so. Also in diesen Fragen leider Schengen-Dublin oder auch jetzt bei der Personenfreizügigkeit oder bei dieser Ostmilliarde oder Milliarden, die es dann wird geben, da hat das Volk anders abgestimmt.
Aber ausgerechnet im Kerngeschäft von der SVP ein Schlappen nach dem anderen. Also nach dem EWR und nach dieser Abstimmung über Ja zu Europa haben wir nicht mehr gewonnen.
Ja, wir haben aussenpolitisch schon unseren Erfolg. Also der grösste Erfolg ist eigentlich der, dass jetzt tatsächlich die Regierung nicht mehr das strategische Ziel EU-Beitritt hat. Und das ist einmal für uns das Wichtigste. Und auch ganz wichtig ist, dass wir, und das hoffen wir auch in der nächsten Legislatur, darauf hin können zu wirken, dass endlich das Beitrittsgesuch aus Brüssel zurückgezogen wird und ein Bekenntnis zu einer freien und souveränen Schweiz wird kommen.
Toni Brunner, es gibt noch andere Themen, wo wir gerne neue Positionen möchten wissen. Sagen uns folgende Fragen doch kurz, ja oder nein.
Was halten Sie vom Stimmrecht und Wahlrechtalter 16?
Da halte ich nicht viel davon, also nein.
Aber minderjährige Delinquenten, die müssen ins Gefängnis, eurer Meinung nach?
Ja, und zwar, weil sie gerade stehen für das, was sie verbrochen haben.
Gehört das Rauchen in den Restaurant verboten?
Nein.
Und der Verkauf von Alkohol nach den 9 Uhr am Abend, ist das richtig?
Das ist eine Spinneridee.
Soll man Kiffer, also auch Haschischraucher, bestrafen?
Nein, aber man soll es auch nicht legalisieren.
Warum gelten denn nicht für alle Suchtmittel nach eurer Politik die gleichen Regeln?
Ich schaue Alkohol und Tabak nicht als Suchtmittel.
Hat der Bär in der Schweiz Platz oder nur im Kantonswappen?
Vorab im Kantonswappen. Aber wenn er nicht ausgesetzt wird, oder wie zum Beispiel wir in der Ostschweiz haben müssen erleben, dass man uns Lüchs irgendwo eingefangen hat und ausgesetzt hat, ich glaube, dann nachher könnte man mit Wildtieren leben, aber sicher nicht mit künstlichen Programmen.
Seid ihr für Tagesschulen als Integrationsmassnahmen für Ausländerkinder?
Nein.
Ist es gut, wenn Umweltsünder für die Umwelt für die Schmutzung zahlen müssen? Also das sogenannte Verursacherprinzip?
Ja, also unter dem Verursacherprinzip versteht man in der Regel mehr Gebühren und Abgaben. Und darum bin ich da vorsichtig. Also eher nein.
Und wann kommt die Abgabe für die Kühe, die ja mit ihren Ausstößen, mit dem Methan, das sie ausstoßen, doch auch den Treibhauseffekt verstärken?
Ja, der Herr Leuenberger will tatsächlich eine Rülpssteuer einführen und da wären wir uns wehren dagegen.
Das hat der Landwirt Toni Brunner gesagt. Bleiben wir gerade noch bei dieser Umweltpolitik. Das ist ja eines von diesen Themen, die die Leute im Moment ganz, ganz besonders beschäftigt. Also seit Monaten, man sieht es auch bei den Wahlergebnissen der Grünen, die sind ziemlich im Aufwind. In der SVP-Wahlplattform, die ich durchgelesen habe, steht zur Umweltpolitik eigentlich fast nichts.
Ja, wir leben es eben im Alltag. Ich meine, wer pflegt das Land? Es sind vor allem die SVP-Bauern von der Basis.
Ja, aber auch das sind weniger als die anderen Wähler. Also es sind nicht alle SVP-Wähler Bauern.
Nein, das stimmt. Aber es ist so, dass natürlich, auch wenn es um die Umwelt geht, fängt es ja bei jedem Einzelnen an.
Also Landschaftspflege, das ist okay. Und auch die Felder bewirtschaften. Aber die Luft, was machen wir gegen Klimawandel, gegen CO2, gegen Treibhausgas, gegen Ozon und so weiter?
Also was falsch ist, der Aktivismus, der jetzt veranstaltet wird von Rot-Grün, wo mit Unmengen von neuen Steuern, von unerhört grossen und starken CO2-Abgaben, also Benzinverteuerung, wo man dann vergisst, dass auch noch Leute angewiesen sind aufs Auto im Land, hat nicht jeder eine Tramschiene bis vor die Haustür. Bei mir ist die nächste öffentliche Anbindung an den Verkehr, ist 5 Kilometer von der Haustür weg und so wie mir geht es vielen anderen auch. Also es ist sicher der falsche Weg, einfach zu besteuern und zu lenken, finde ich falsch. Was richtig ist, wenn man die Wirtschaft ein bisschen florieren lässt, weil dort, und das haben wir jetzt an vielen guten Beispielen gesehen, wo es in der Wirtschaft läuft, ist auch Kraft rum für Investitionen in neue Technologien, in Energieeffizienz und in zukunftsträchtige Energieformen. Ich glaube, da muss
aktiv,
die Wirtschaft...
Ihr sagt, Aktivismus aktiv ist ja die SVP im Bereich AKW. Ihr sagt, klar, die braucht es, man muss das Problem Endlager lösen, aber es ist nicht gelöst, wo weiter es herstellen.
Das ja, das wird leider immer wieder verhindert, vor allem also, auch von linker Seite. Wir hätten es eigentlich lieber offen formuliert gehabt. Also Endlagerung muss dort gemacht werden, wo es geologisch am sinnvollsten ist. Man hat es leider eingeschränkt also und hat einen Artikel gemacht. Es muss in der Schweiz passieren. Es muss in der Schweiz passieren.
Aber jetzt, wir wissen jetzt, wo wir können, oder? Zum Beispiel zu Banken. Und dort wehrt sich die Bevölkerung, unter anderem auch die SVP-Sektion und die SVP-Fraktion vom Kanton Schaffhausen. Sie können es dort nicht hin, wenn sie nicht gegen die Bevölkerung politisieren.
Ja, es ist eben der Widerspruch, der in dem Gesetz kreiert worden ist, dass man die Entsorgung zwingend im Inland machen will, die ich an sich als nicht gut anschaue, vor allem, weil ich selber schon Endlager gesehen habe im Ausland, wo noch genug Kapazitäten hätten, müsste man zumindest können die Möglichkeit offen lassen. Und zum anderen will man natürlich, jeder, der betroffen ist, versuchen zu verhindern. Aber die Endlager müssen wir machen, das ist leider so.
Das ist noch interessant, Sie haben ja auch Broschüren rausgegeben und dort heisst es im Titel «Wenn Rot-Grün gewinnt, geht die Schweiz kaputt». Aber wie wollen Sie rot-grüne Erfolge verhindern, wenn sie so wenig zu bieten haben in der Umweltpolitik?
Gut, also die SVP hat nicht wenig zu bieten, aber sie ist nicht eines der Kernthemen. Wir von der SVP tun uns vor allem auf die Europapolitik, auf die Asyl- und Ausländerpolitik und auf die Finanzpolitik konzentrieren. Und ich muss Ihnen nochmal sagen, wenn die Wirtschaft blüht, dann ist auch die Kraft für Investitionen um. Und die SVP hat zum Beispiel mitgeholfen, an vorderster Front bin ich da dabei gewesen, dass wir im Raumplanungsgesetz haben können, den Zweckartikel so anpassen, dass zum Beispiel Biogasanlagen zonenkonform werden in der Landwirtschaftszone. Und das ist ein aktiver Beitrag, auch zum Beispiel für ökologische Stromproduktion.
Gut, kommen wir zum Schluss, Toni Brunner. Die SVP, die will 100'000 neue Wählerinnen und Wähler gewinnen, also bis rund 30% gehen. Die letzten Prognosen zeigen in der Status quo. Bleibt ihr so optimistisch?
Nach wie vor. Ich bin überzeugt, wir müssen noch kämpfen bis zum 21. Oktober um jede einzelne Stimme. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Leute anerkennen, dass in den letzten 4 Jahren aufwärts gegangen ist mit dem Land. Und das hat sehr stark mit dem Einzug vom Bundesrat Blocher in die Regierung zu tun.
Toni Brunner, merci vielmals für das Gespräch.
Merci.